Herzlich willkommen zum nächsten Talk. Bart Luwers und Jast van der Broeke werden uns über wie Map Libre und Vektorkarten die Welt übernehmen was erzählen. Herzlich willkommen.
Test 1, 2, 3.
1, 2, 3, ja?
Ja, scheint zu funktionieren. Sehr geehrte Zuschauer, hallo liebe Leute. Willkommen zu wie Map Libre und Vektorkarten die Welt übernehmen. Erstmal über uns und dann fange ich an über Just. Just ist ein Geodatenexperte. Er arbeitet schon, ich glaube, 30 Jahren irgendwie im Geodatenbereich. Also das ist ein Schwerpunkt sozusagen, Geodaten so mit ETL-Pipelines zu fertig zu machen, umzustellen und fertigzustellen für anderen und zu nutzen. Ich würde ihn auch ein Kartograf nennen. Er hat eine sehr schöne Karte von den Niederlanden gemacht. Das zeigt er gleich noch und redet er drüber. Ja.
Okay, danke Bart. Und die Bart, die, vielleicht kennen Sie ihn erst aktiv seit 3 Jahren in der offenen Source Geo Welt und er ist Maintainer der Map Libre Native, aber auch betroffen in die Organisation, sehr betroffen auch mit Phosphor-G Präsentations und er ist ein halber Deutscher, nicht? Er lebt in Deutschland.
Genau.
Er spricht besser Deutsch wie ich.
Oh, immer noch nicht so gut, als ich wollte, aber wir hoffen, dass wir irgendwie klarkommen mit unser Deutsch. Wir sind beide Niederländer. Danke.
Und okay. Jetzt, du fangst an.
Okay, ja, ich fange an. Herzlichen Dank. Ja, ich bin relativ neu im Geo-Bereich, aber trotzdem denke ich, ich kann erklären in einer Minute, was Vektorkarten sind und was die Vorteile davon sind. Also früher oder auch immer noch waren Rasterkarten üblich. Rasterkarten, damit meine ich Karten, die Bilder werden auf einen Server gerendert oder gezeichnet und die Bilder werden dann nach einem Client, zum Beispiel hier ein Handy, geschickt. Und der Client ist relativ simpel. Die muss nur die Bilder zusammen machen. Und das war's. Im Gegensatz zu Rasterkarten gibt es mittlerweile Vektorkarten. Und was ich damit meine ist, das sind Kartenbibliotheken, die müssen dann Vektordaten herunterladen und die zeichnen dann die Karte in Realtime. Also wie manche Leute zocken hier vielleicht. Dafür braucht man eine Grafikkarte. Wenn man eine Grafikkarte im PC hat, sieht das ungefähr so aus. Aber mittlerweile Handys haben auch Grafikkarten und können damit mit 60 Frames pro Sekunde Karten darstellen. Und die sind sehr flexibel, weil die haben alle Daten und man kann einfach manche Sachen nicht zeichnen oder andere Farben anzeigen, zum Beispiel Nachtmodus oder deswegen sind die viel flexibler und auch benutzerfreundlich. Es ist aber sehr schwierig, um eine gute Softwarebibliothek für Vektorkarten zu gestalten, weil man mit den Grafikkarte kommunizieren muss. Man muss alle Daten hochladen bei an der Grafikkarte und den Grafikkarten sagen, wie diese Daten gezeigt werden sollen. Und das ist halt sehr kompliziert und das kostet Millionen, um eine gute Kartenbibliothek zu schreiben. Map Libre hat das Vorteil. Wir sind entstanden in 2020 aus einem Fork von Mapbox. Bis 2020 waren das Open-Source-Bibliotheken, freie Software. Die haben damit Schluss gemacht und daraus ist Map Libre entstanden. Und wir haben das weiterentwickelt. Also es ist gut zu wissen, es gibt Map Libre Native und Map Libre GLGS. Eines geschrieben in C++, eines geschrieben in TypeScript. Man kann die gleiche Kartenstil benutzen für beiden. Und Map Libre GLGS ist für Web. Hauptplattformen von Map Libre Native sind Android und iOS, aber es ist mittlerweile auch nutzbar mit Qt, mit Linux, Windows, Flutter, Kotlin, Multiplattform und so weiter und so weiter. Ein inoffizieller Slogan von MapLibre ist von Bit zu Pixeln und mittlerweile gibt es auch andere Projekte, den unter MapLibre fällen. Ein davon ist Martin. Martin ist ein Tileserver und ein Tileserver benötigt man, um Vektorkarten herunterladen zu können. Und Just ist ein Benutzer von der MapLibre-Stack und auch Martin und er werdet reden über sein Projekt, um Vektorkarten zu gestalten mit dieser Stack.
Ja, genau. Danke schön, Bart. Ja, ich werde schauen. Es ist Zeit, um eine Karte anzusehen. Ich arbeite an einer topografischen Karte der Niederlande. Und das sage ich auch, das ist eine Rasterkarte. Es ist ein bisschen ähnlich wie basemap.de. Die kennen Sie alle gleich. Weil die Daten, die kommen aus verschiedenen Quellen. Öffnen Data meistens von den niederländischen Staaten, weil die viele Data ist mit einer freien Lizenz seit 2012, also auch die Höhe-Data zum Beispiel und auch vom OpenStreetMap. Und die Daten, die wird gemischt zu einem einzigen Datenmodell. Und naja, das gibt viel Detail, das werde ich nicht erzählen heute, aber das ist eine Zusammenfassung von der Produktion. Und das ist, man kann sagen, das ist ein bisschen altmodisch, nicht?
Also bisher ist das lediglich eine Rasterkarte.
Ja, das ist eine Rasterkarte. Vielleicht kennen Sie einen der Komponenten hier. So alle Daten geht in Postgres und ein bisschen Geotiff für die Hill-Shading. Und dann die Steilung ist gemacht mit Mapnik und Mapproxy hat eine Mapnik-Plugin, dann auch ein bisschen gearbeitet, um Raster-Tiles in ein Geo-Package und das zu servieren. Aber im Laufe der Zeit, Kunden hatten auch gefragt um Vektor. Ja, das heißt Kacheln, nicht? Auf Deutsch, ja. Tiles. Nicht fließen, Kacheln. und dann kann man das so machen, aber dann muss man zweimal die Stielung tun und naja, Bart hat erzählt, was die Vorteile sind von Vektorkacheln. So besser würde diese Produktionskette und dann hast man, da haben wir aufgesucht, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da hatte ich, das ist, wie heißt das, Arbeit in Ausführung, im Gange, um mit Komponenten aus der MapLibre Organisation, so von links nach rechts, Postgres, DB, und dann Martin, die kann Vector Tiles produzieren. Aber später auch Raster, glaube ich. Und dann Tileserver GL. Und dann die Steilung. Das ist die MapLibre Steilung. Tileserver GL, die ruft MapLibre native an. Das ist alles auf dem Server. Und das produziert Raster Tiles. Und dann MapProxy kann die Raster Tiles servieren. Und man kann auch die Vector Tiles. Aber ich hatte es versucht 3 Jahre her. Und das war mit anderen Komponenten und ich habe Fragen, weil all die Karten, die Sie gesehen haben, die sind in Niederländisch nicht nur Projektion, aber auch eine niederländische Teilen, Kachelschema. Und die zweite ist, könnte man mit Vektorkacheln dasselbe kartografische Detail erreichen wie mit Mapnik. Es ist ein bisschen Mapnik versus MapLibre Native. Es sind Fragen, es ist Arbeit in Ausführung. Und das Vorteil auch ist, dass mit Mapuchnik kann man die Stilung machen, der Vektorteils. Ja. Das ist auch Unterteil der MapLibre-Organisation. Naja, ich schaue ein bisschen, das ist nicht ganz ehrlich, weil das gibt es die Höhedaten und ein bisschen exponiert. Und das ist in Ausführung, es ist besser zu vergleichen mit, es gibt eine MapTopo, Raster, links ist eine Rasterkarte ohne Label, ohne Text. Und das ist in Ausführung. Und naja, die Frage ist noch nicht ganz geantwortet, aber es gibt auch Freitag einen Vortrag, dieser ein bisschen dasselbe Unterwerb. Und das wird interessant. Und ja, die Schlussfolgerung, ich habe entdeckt, man kann die niederländische Projektion und Kachelschemen unternützen. Das kann mit Martin, mit, naja, das ist ein bisschen detailliert, mit PostGIS, Teil Envelope kann man andere B-Boxen generieren. Oder MapProxy kann es. MapProxy kann auch transformieren zwischen Caches. Und die andere Frage, ja, vielleicht, es bleibt in Arbeit.
Okay, also Jeste, vielleicht bald ein MapLibre-Benutzer. Es gibt schon viele MapLibre-Benutzer, den würde ich gleich noch zeigen. Es gibt auch spannende Entwicklungen bei MapLibre. Ein davon ist PM-Tiles-Unterstützung. Hier steht in Entwicklung, ich weiß nicht warum, das ist tatsächlich released. MapLibre Native hat jetzt PM-Tiles-Support. Nach dieser Vorlesung gibt es eine Vorlesung über PM-Tiles. Aber darüber lernen wir gleich mehr. Ein Firmen aus Saudi-Arabien macht gerade 3D-Support für MapLibre Native. Auch ganz spannend. Und MapLibre GLGS 5 hat Support, um die Erde als Globus darzustellen. Also das ist nützlich für diejenigen, die glauben, dass der Erde ein Globe ist. Nicht, MapLibre-Nutzer, genau. Es gibt so viele und ich bin einfach so stolz auf dieses Projekt, deswegen zeige ich das. Ein davon ist Wikipedia, also das ist der offizielle Android-App, kann man sehen auf einer Karte, wo bestimmte Sachen sind. Bing Maps, Bing ist eine Suchmaschine, wissen vielleicht auch manche. Die hat auch eine Karte und der ist sehr hübsch. Benutzt auch MapLibre, das ist dann MapLibre für Web. Street Complete kennen vielleicht auch manche, das ist so eine Gamification-App für OpenStreetMap. Und das ist der Hauptentwickler und er freut sich wirklich, weil er hat Tangram ES ersetzt durch MapLibre Native und sieht viel weniger Probleme und Crashes mit MapLibre Native. Wer mal in Südostasien war, kennt vielleicht Grab, ist auch eine Milliardenfirma, der machen so Lieferungen und Taxi-Services, so ähnlich wie Uber. Die stellen ihre Software gerade um auf MapLibre Native. Es gibt noch ein paar Herausforderungen. Zum Beispiel diese Schrift, die zum Beispiel in Thailand oder in Myanmar oder auch in Indien benutzt wird, ist ein bisschen komplizierter darzustellen. Aber es gibt ja schon eine offene PR, um das zu erledigen. Deswegen freue ich mich, dass Sie auch MapLibre Native bald benutzen. Ja, dann die Ukraine. Die Soldaten sind froh, dass sie MapLibre benutzen können. Ich zeige das nur. MapLibre ist nicht nur Spielerei, das wird auch für ganz wichtige Sachen benutzt, wie Demokratien verteidigen. Aber ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber finde ich toll. Dann gibt es eine Menge an Navigations-Apps. Das sind alle nur Beispiele. Auf jeden Konferenz, wo ich komme, kenne ich eine neue Navigations-App kennen, die dann sagen, hey, ja, wir sind auch MapLibre-Nutzer. bald OpenStreetMap.org wird auch auf Vektorkarten wechseln. Und dann sieht man, dann wird auch MapLibre benutzt auf OpenStreetMap.org. Dann Amazon. Amazon benutzt MapLibre für alle Lieferanten, also auch für Navigation, auf mehr als 1 Million Geräte pro Tag. Und Amazon ist auch einer unserer größeren Sponsoren. Ja, ich bin sehr froh, dass es Sponsoren gibt, weil unsere Sponsoren so tief in die Tasche greifen, weil deswegen haben wir bisher 2 Maintainer angestellt können und können wir dieses Projekt weiterentwickeln. Ja, ich finde es immer auch sehr witzig ich bin auch sehr stolz zu erklären, dass ich fast Vollzeit arbeite und trotzdem Open Source Maintainer bin. Ich war mal auf einer Konferenz, da wurde gefragt, also wer arbeitet in Education, und dann ging manche Hand hoch, wer arbeitet in die Wirtschaft, wirtschaftlich. Auch manche, wer arbeitet für die Staat, und er wurde gar nicht gefragt, wer in Open Source Bereich arbeitet. Und das war eine Open Source Konferenz. Also bitte, wenn Sie mehr beteiligen wollen oder wenn Sie Fragen haben über MapLibre, wir sind sehr aktiv auf Slack. Geh dafür nach maplibre.org/schwieriges Wort Community. Da sind wir zu finden, wie man sieht. Wir sind auch auf LinkedIn, Mastodon und Blue Sky. Wir haben monatlich ein Newsletter mit allen neuen Entwicklungen. Vielleicht sehen wir uns nochmal auf einer Konferenz. Ja, das war es dann schon. Danke sehr.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir gleich zu den Fragen. Kann man mit MapLibre native mobile Apps entwickeln, die komplett offline funktionieren und nie Internetzugriff benötigen?
Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr interessante Frage. Ja, wir haben viele Benutzer, die MapLibre native offline Funktionalität benutzen. Der offline Funktionalität ist nicht, wie es sein soll. Man muss irgendwann Teils herunterladen, ne? Weil man muss die Daten haben. Also komplett offline geht, aber irgendwie muss man die Daten herunterladen. Aber dann kann es komplett offline benutzt werden. Ja, aber da muss man alle Daten, auch zum Beispiel
Schriftarten.
Genau, das muss dann auch alles offline sein und Logo und so weiter. Aber das hat hervorragende Support dafür.
Gibt es konkrete Pläne für die Unterstützung von alternativen Projektionen in MapLibre neben Web Mercator?
Nein. Ja, ich meine, wir sagen nicht nein, aber das kostet sehr viel Geld, um das zu entwickeln. Und wenn jemand das Geld hat, und dann gibt es Entwickler, die das entwickeln können. Aber ich glaube, das muss man im dreistelligen Bereich in Euro denken, in sechsstelligen Bereich denken, wie viel das kostet.
Ja. Okay.
Ja.
Gibt es bekannte Limitierungen gegenüber Mapbox, abgesehen von den APIs von Mapbox und MapPost Studio etc.?
Noch einmal?
Gibt es bekannte Limitierungen gegenüber Mapbox, abgesehen von den APIs von Mapbox und Mapbox Studio?
Ich habe keine Ahnung, weil wir sind ein Open-Source-Projekt, und das große Risiko für MapLibre ist, dass wir etwas machen, was Mapbox gemacht hat und was wir nicht benutzen dürfen. Deswegen, unsere Entwickler gucken gar nicht, was Mapbox tut, weil ja, das ist ein freistehendes Projekt jetzt. Aber wenn jemand Vorschläge hat, dann bitte komm zu uns, mach ein Issue, und dann gucken wir, was möglich ist.
Ja. Okay. spart man mit Vektorteils Datenvolumen im Vergleich zu Rastermaps?
Das ist eine sehr interessante Frage und groß kann man das nicht sagen, glaube. Ich glaube tatsächlich nicht, weil es gibt so ein Limit von Vektorteils. Vektorteile sollen nicht mehr als ein Megabyte sein, um alles noch schnell laden zu können. Man kann sehr kleine Vektorteils machen, zum Beispiel Microsoft, Bing Maps, die sind immer, suchen die neue Techniken, um ihre Vektorteils so klein möglich zu gestalten. Und nur den Daten in den Vektorteil zu haben, das, was auch wirklich benutzt wird und gezeigt wird. Das ist eine Art und eine Engineering Practice. Und, aber ich glaube, groß kann man das nicht sagen.
Okay. Sind Native und GLJS zwei komplett verschiedene Codebases, die separat entwickelt werden? Unterscheiden sich die Features und so weiter?
Aber wir haben eine Dokumentationsseite, MapLibre Style Spec, und da wird die Stil von MapLibre beschrieben und da kann man auch genau sehen, welche Features durch MapLibre GLJS und welche Features durch MapLibre Native unterstützt werden. Und groß genommen ist das fast gleich und wir versuchen auch, das soweit das geht, gleich zu behalten. Und ich würde sagen, guck das einfach mal an, aber groß genommen kann man dieselbe Stile darstellen mit beiden Plattformen oder beide. Aber es sind tatsächlich separate Codebases. Es gibt Pläne, um vielleicht ein Komponenten zu teilen, und dann mit WebAssembly, aber da ist noch nichts konkret zustande gekommen und es ist auch kompliziert.
Steigt durch das Rendering auf dem Client der Strombedarf des Akkus?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ja. Gut, das wären jetzt mal die Fragen hier, die online gestellt wurden. Hat noch jemand im Saal eine Frage? Scheint nicht so. Dann wären wir durch. Vielen Dank.
Danke.